Zeitgezwitscher. Die Story hinter der Schlagzeile.
Ein Energy Sachsen Original.
Hallo, na? Hallo. Alles klar? Ey, frisch und bunter sind wir hier, wa?
Ja, in 2025 sind wir jetzt auch angekommen.
Stimmt, ey, wir sind ja hier noch. Wir können ja noch sagen, froh neu.
Froh neu.
Ein fröhliches Neujahrsgezwitscher geht hier durch die Reihen. Ist eine neue Folge Gossip-Gezwitscher übrigens gerade, ne? Was du hier anhast.
Genau, wir wollten ja eigentlich schon längst zurück sein. Dann wurde ich mal cranky. Nun, sonst warst es immer du eigentlich.
Es sind Naja, es kommt halt, wie es kommt, ne?
Ja.
Wenn man es gar nicht gebrauchen kann, dann knallt's rein. Du warst, also bist wieder gesund,
Ich bin wieder gesund.
Toll, freu ich
also
mich.
Also daher, es wird alles gut. Ich sag mal so zum Anfang des Jahres, hier sind schon ein, zwei kleine Sachen aufgekommen.
So.
Es wird auf jeden Fall spannend. Wir haben ja schon in der letzten Folge ein bisschen drüber gesprochen. Die Golden Globes, die waren jetzt. Wir gehen auf die Grammys zu. Wir sind also gespannt, was uns 2025 so erwartet. Ich habe ja das erste Gerücht jetzt gehört, dass Justin Bieber wohl dieses Jahr vielleicht Mucke rausbringt.
Da Justin Bieber, trotz frisch Vater sein und ein bisschen im Familienglück schwelgen.
Ja, ist gerade das große Mysterium.
Okay, krass. Ja, vielleicht hat er viel, ich meine, er gibt, also ne, so eine Familie, frisch Kind, Vater werden, da hat man ja auch viel Neues zu verarbeiten. Vielleicht muss er das in Musik packen wieder. Und
das
dann
stimmt.
Vielleicht gleich wieder raushauen. Vielleicht eine Hand wäscht die andere, ist das falsche Sprichwort an dieser Stelle, aber ein Abwasch quasi.
Ich wollte damit meinen.
Zwei Hände, ein Abwasch quasi. So, okay.
So nämlich.
Gut. Was gibt's noch?
Genau, auf jeden Fall, worüber wir auch heute ja vor allem in dieser Folge sprechen wollen. Wir wollen ja heute über Avicii sprechen. Zum Anfang des Jahres, also das eine Jahr endete, das neue fing an, gab es tatsächlich oder gibt es eine Doku über ihn, die ganz schön Welle geschlagen hat.
Ja.
Es geht um seinen Einfluss als DJ in der EDM-Szene bis halt praktisch gesehen sein Karriereweg und ja, wieso er runtergebrochen eigentlich so ein krasser Typ war. Mhm. All das checken wir heute mal aus und gehen mal in so ein paar kleinere Geheimnisse rein.
Avicii-Doku auf Netflix. Höhenflug und Höllentrip. Avicii, ich heiße Tim. Von den Schattenseiten des Ruhms. Avicii-Doku trendet bei Netflix. Doch eine Frage bleibt.
Die Doku findet man ja auf Netflix, heißt Avicii, I'm Tim, haben wir gerade schon gehört.
Du hast sie geguckt, ich habe sie noch nicht gesehen.
Ja, ich habe sie schon geguckt.
Wurde mir aber schon mehrfach empfohlen.
Dann empfehle ich sie hiermit jetzt auch nochmal.
So.
Sie besteht aus ganz, ganz vielen Interview-Snippets, zum Beispiel mit seinen Eltern, anderen Musikerkollegen, Freunden, ich sag mal Wegbegleitern und auch seinen damaligen Mitarbeitern. Und das Ganze ist gemischt mit privaten Clips, die seine Familie zur Verfügung gestellt hat. Also eher als kleiner Knirps bis hin zu später, was sie mal so nebenbei aufgenommen haben. Vielleicht nochmal zur Einordnung. Avicii, eigentlich Tim Bergling, geboren 1989 in Schweden, Stockholm. Er wurde im Alter von 8 Jahren, sag ich mal, zum Musizieren angeregt. Er hat zum Beispiel aber auch das Östra Realgymnasium in Stockholm besucht. Und auch da gab es schon, sag ich mal, so eine erste kleine Musikerrichtung, weil das hat er mit seinem Kindheitsfreund gemacht, Otto Nose, der ist jetzt auch DJ. Und tatsächlich auf dieses Gymnasium ist auch jetzt der spätere DJ-Kollege Alesso gegangen. Die haben sich da auch kennengelernt. Also das muss irgendwas Musikalisches, da war was im Wasser.
Da war was im Wasser, in der Luft lag da schon. Ein paar Noten lagen in der Luft. Und vielleicht auch der Erfolg schon so ein bisschen. Naja.
Möglich. Naja, auf jeden Fall. Um das Ganze noch ein bisschen runterzurippen. Im Alter von 16 Jahren hat Avicii angefangen, in seinem Schlafzimmer mit Hilfe eines Computers und einer Gitarre ein bisschen Hausmusik zu produzieren. Und damit fing das Ganze eigentlich an. Weißt du irgendwas zu Avicii, wie der eigentlich hochkam?
Ich habe mal eine Doku zu Avicii gesehen. Die ist kurz vor seinem Tod, glaube ich, rausgekommen. War das auch auf Netflix?
Ich glaube.
Und da ging es so ein bisschen um sein Werk und Schaffen. Ich habe alles wieder vergessen.
Okay, kein Problem. Wir frischen das einfach nochmal auf.
Ja.
Er hat eben diese Musik gemacht in seinem Schlafzimmer, Kinderzimmer, sage ich mal. Und wollte jetzt diese Musik auch teilen und hat Ende der 2000er ein MySpace-Profil gemacht.
Ja, so. MySpace. Kennst du das noch? Warst du eigentlich auf MySpace mal?
Nee, also ich kenn's noch, aber ich war da nicht.
Alter, ich war so drin im MySpace-Game.
Ja, das ist mehr deine Generation
noch,
ne?
Ja, voll. Das ist ja primär so ein soziales Netzwerk, sowas wie Facebook, nur ursprünglich für Musikerinnen und Musiker gedacht, dass man eben als Band oder, keine Ahnung, Singer-Songwriter seine Sachen irgendwie promoten konnte und online hochladen konnte und dann irgendwann hat man das so genutzt, einfach privat und konnte da dann immer, das war immer geil, weil man konnte sein Profil so mit über so JavaScript oder so, konnte man das so anpassen, konnte man so Bilder reinpacken und so individuell gestalten. Und das Geilste war immer, dass man einen Profilsong immer auswählen konnte.
Ja, okay.
Das heißt,
das war cool.
Dann immer so, ich habe dann wirklich stundenlang immer verbracht, oh, welchen Song aus meiner Playlist mache ich jetzt aktuell als Profilsong, weil du gehst halt auf das Profil und ja, dann geht dieser Song direkt los. So. Und das ist immer so ein, damit konnte man sich so geil profilieren irgendwie, wenn man richtig guten, und dann konnte man auch immer Kommentare hinterlassen, dann immer, wenn Leute so, boah, geiler Profilsong, ja, und so, boah, voll geil. Deswegen habe ich dann immer ganz lange gebraucht, wenn ich einen neuen Profilsong haben wollte, was ich da jetzt reinpacke, weil ich immer die Props abgreifen wollte.
Ich habe gerade richtig viele Fragen tatsächlich in meinem Kopf. So. Also erstmal, das war ja dann praktisch gesehen so ein bisschen wie ein Vorreiter von SoundCloud.
Ja.
Nur halt, ja, ohne diese, sag, ja, ich mal, Community-Aspekt mäßig.
Ja, irgendwie alles so ein bisschen.
Und mir ist gerade aufgefallen, diese Funktion mit, hey, teile mal einen Song zu deinem Profil, ja, das gibt's ja jetzt auch bei Instagram.
Echt?
Ja, ja, du kannst ja für 24 Stunden lang einen Song praktisch gesehen teilen, den dann die Leute sehen, die dir auch folgen und den du zurückfolgst.
In diesen Notizdingern.
Genau.
Dann, ne? Ja.
Das ist von MySpace. Guck mal, hier in meinem Kopf, richtiger Circle-Moment. Ich bin ja gerade voll so, piu.
Also manchmal ist das so, du teilst bei Insta eine Story und manchmal hast du irgendwie ein cooles Video und dann überlegst, ja, du, okay, welche Musik will ich da jetzt drunter packen, welchen Song, und dann...
Es muss ballern.
Ja, und dann guckt man immer, hast du ja immer unten diesen Zeitstrahl, wo du auswählen kannst, ja, welche 15 Sekunden du jetzt sehen willst, so wie lange man da manchmal dran sitzt, so, oh ja, das, hier passt der Sound und der Text perfekt auf das Bild oder auf das Video und dann drückst du, ja, es ab und niemand interessiert's.
Ja, aber ich sehe auch manchmal Stories und denke mir, gut gemacht.
Ja, doch, finde ich auch schon. Und dann, wenn man, ne, auch immer mal ein paar Flammen schicken oder, ja, boah, geil, übelst nicer Hit, den packe ich in meine Playlist, ja, danke und so. Auch schon mal ein paar Mal vorgekommen, dass ich das verschickt habe und selber auch bekommen habe.
Siehst du.
Ja, sollte man öfter mal machen, wenn man einen guten Musikgeschmack hat.
Das ist die Grundvoraussetzung. Okay, zurück zu Avicii in seinem MySpace-Profil. Zunächst hatte er da Produktion unter einem Pseudonym, und zwar Moonboy, veröffentlicht. Das wollte er dann aber nicht länger machen. Stattdessen hat er dann eben den Namen Avicii gewählt. Und es ist ganz lustig, also Avicii ist die gleichnamige tiefste Ebene der buddhistischen Unterwelt, also davon ist das abgeleitet. Mhm. Aber dieser Name war auf MySpace schon vergeben und deshalb hat er einfach ein zweites I rangehangen.
Ach so.
Deshalb heißt er eben Avicii mit zwei I hinten.
Mhm. Okay.
Fand ich auch super spannend.
Aber
nochmal,
was heißt das? Avicii ist was? Buddhistische Unterwelt?
Ja, er wählte den Namen, der sich von der gleichnamigen tiefsten Ebene der buddhistischen Unterwelt ableitet.
Okay. Wow. Das ist schon sehr tiefgründig.
Sehr tiefgründig. Ja? Vor allem, wenn man ja jetzt schon mal, kleiner Spoiler, weiß, dass er später sehr, sehr viel noch in diese Richtung gemacht hat.
Mhm. Okay.
Okay, im Alter von 19 Jahren als Avicii zog er dann mit seinem Equipment in so ein Einzimmer-Apartment, wo er zusammen mit Philippe Eckeson, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ne? Ich kann kein Schwedisch. Als Avicii und Versus Feelgood, oder Feelgood, so hieß nämlich sein Kumpel dann, der dann auch Musik gemacht hat,
ja, ja,
verschiedene Demos produzierte. Also die beiden, das wird auch in der Doku gezeigt, der hat auch erzählt, ey, ganz ehrlich, wir haben uns da teilweise einfach das Bett geteilt, weil wir irgendwann eingeschlafen sind. Wir waren müde, wir haben die Nacht durchproduziert.
Ja.
Und es klang wirklich nach einer zwar anstrengenden, aber richtig guten Zeit, glaube ich.
Ja, kann ich mir vorstellen, wenn man, also die müssen ja dann so Feuer gefangen haben, dass die dann die ganze Zeit, wenn man so eine Sache hat, die so richtig, ja, ich kenn's vielleicht so ein bisschen vom Zocken, wenn man so ein Spiel, ja, hat, was man mit einem Kumpel oder einer Freundin irgendwie zocken kann, und dann ist, beide sind so richtig into it,
ja,
und dann vergisst man Essen, Schlafen, Trinken und irgendwann alles, schläft man dann zusammen auf der Couch ein. Ja, geil.
Das ist schon nice. Anfang 2008 hat er dann mit seinem Lied Man Man an einem Wettbewerb teilgenommen, bei dem es um eine Single-Veröffentlichung beim Plattenlabel Bedroom Bedlam vom BBC-DJ Pete Tongs ging tatsächlich. Diesen hat er sogar mit 70% der Stimmen gewonnen, also ziemlich eindeutig. Ja. Und das ist dann auch im April 2008 dort erschienen. Und zur selben Zeit, also ne, der Erfolg, er geht schon langsam los, hat ihn dann sein späterer Manager und Promoter Arish Peruni kontaktiert und hat dann anfangs noch gemeinsam mit Feelgood halt Verträge bei dessen Unternehmen At Night Management sowie beim Plattenlabel Vicious Grooves unterschrieben. Und damit fing das Ganze eigentlich erst so richtig, richtig an. Denn dieser Arish Peruni, der wird zum Beispiel auch in dieser Doku immer wieder gezeigt und auch eben, ja, das Verhältnis zu ihm als der Musikproduzent wird halt ein bisschen mehr beleuchtet. Und man kann einfach sagen, er hat halt dieses Talent von Avicii als erster erkannt. Avicii war ja jetzt kein Typ, auch später nicht, der rausgegangen ist und gesagt hat, hallo, ich bin Avicii, ich bin so ein krasser Typ. Mhm. So, das musst du ja bei solchen Leuten auch wirklich erstmal sehen. Und dieser Arish hat das halt eben getan und hat ihn dann zum Erfolg verholfen. Und im Film sieht man, wie die beiden arbeiten, sie verhandeln, sie reisen, sie feiern aber auch zusammen. Es waren einfach zwei junge Männer, die so einen Traum haben, ja, und so ein bisschen auch diese Einstellung haben, ey, wir versuchen das jetzt einfach mal. Und das fand ich richtig schön zu sehen.
Committed sein.
Ja.
So ein Ziel und dran glauben, an den Traum glauben und dann einfach durchziehen.
Ja.
Es hat auch was sehr Romantisches, ja.
Wirklich, vor allem, aber eigentlich ist es doch so, wenn du einen Traum hast, mach einfach. Mach einfach, Aber ich glaube, die meisten trauen sich es nicht. Und ich gehöre auch dazu, sage ich ehrlich.
Ja, naja, ist ja immer so, als gerade als Künstlerin oder Künstler ist halt immer schwierig, ne? Gerade wenn du irgendwie jetzt nicht die Voraussetzungen, also du hast irgendwie vielleicht schon eine Familie oder so, Kinder, ne? Dann ist ja nicht so einfach mit einfach mal machen. Man hat ja irgendwie noch Verpflichtungen, aber ja, wenn man sonst nichts vorhat, dann einfach mal reingehen.
Ja,
das sehe ich ganz genauso.
Die beiden haben es halt wirklich so gemacht, weil auch Arish war zu diesem Zeitpunkt wirklich noch am Anfang. Also die beiden waren so auf einer Ebene eigentlich und haben gesagt, komm, wir probieren jetzt einfach.
Geil, dass der Zufall beziehungsweise das
Universum beide dann so zusammengeführt hat.
Schicksal. Ja. Avicii hat dann eben Mucke unter verschiedenen Synonymen gemacht, war auch bei Auftritten dabei und hat zum Beispiel David Guetta oder auch Tiesto, vor denen gespielt, also ist denen aufgefallen, war dann auch Support später für Tiesto und war dann auch 2011, das war alles noch bevor jetzt seine ganz großen Banger kamen, die wir alle aus dem Radio kennen, schon auf dem Tomorrowland, was ja so der Traum eigentlich für jeden DJ ist und hatte da halt eben schon ordentlichen Namen. Doch der ganz große Durchbruch, der sollte ja dann erst kommen. Dort hat er nämlich seine bisherigen Singles gespielt und auch eine Liste von unveröffentlichten Songs und darunter eben auch das Lied Levels. Mhm. Kennst du das noch? Hast du noch im Ohr?
Ich hab's nicht im Ohr, aber wenn ich es höre, bestimmt.
Bestimmt, ich denke auch. Und er hatte im Dezember des Vorjahres schon so eine kleine Demo-Version gemacht. Das war dann auch schon mal Teil von einer Radioshow und im Anschluss eben auch an das Festival im offiziellen Aftermovie zu hören. Und er hatte dann eben 2011 seinen weltweiten Durchbruch. Universal hat diesen Song veröffentlicht und da gibt es in der Doku auch eine richtig spannende Geschichte zu. Und zwar war es so, dass Arash hat den Song mit einem wirklich sehr, sehr hohen Preis an Universal gegeben. Also ich sag mal, vielleicht fast schon ein bisschen unverschämt. Mhm. Und die haben dann auch erstmal Nein gesagt, weil es ihnen einfach zu teuer war. Mhm. Die haben gesagt, wie sollen wir das dann zahlen? Haben dann aber wohl intern nochmal gesprochen und wussten, Leute, ganz ehrlich, das wird ein mega Banger, das können wir uns jetzt hier nicht durch die Finger gehen
lassen. Wir sind die größte Musikfirma mit einer der größten der Welt. Wie können wir uns das bloß leisten?
Ja, wirklich.
Hat ja doch geklappt. Also im Endeffekt ja auch richtig. Auch mal hochpokern, ne? Hoch ansetzen mal den Preis. Nach unten geht, kann man immer noch mal drücken, aber.
Weil das Krasse war halt auch, Universal waren die einzig Bietenden. Und das wussten die aber auch nicht.
Ja,
die dachten,
ey, wir alle haben Bock jetzt und sehen das Potenzial.
Ja.
Ja, gut, dann alles oder gar nicht.
Alles oder gar nichts. Und es hat geklappt. Ja.
Stark.
Er wurde immer mehr bekannter. 2013 hat er dann sein Studioalbum True veröffentlicht. Und dessen erste Single-Auskopplung, Wake Me Up. In über 20 Ländern auf Platz 1 der Single-Charts vorgerückt.
Das habe ich im Ohr auf jeden Fall.
So ein toller Song.
Das habe ich sehr toll im Ohr.
Man muss aber mal dazu sagen, dieser Song hatte es gar nicht einfach und vor allem Avicii hatte es nicht einfach mit diesem Song. Er hat seine Songs Wake Me Up oder auch Hey Brother auf einem Festival vorgestellt und die Fans waren absolut nicht begeistert.
Mhm.
Er hat erst so sein normales Set gespielt, da gibt es auch ganz viele Videoaufnahmen von diesem Tag und das war schon natürlich sehr anders. Also man muss auch sagen, ich finde Wake Me Up und auch Hey Brother sind besondere Produktionen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ich finde Avicii hat so einen ganz eigenen Stil und den findest du da nochmal richtig doll drin. Und es war halt wirklich so, die Leute haben ihn ausgebuht. Also,
echt?
Ja, die waren richtig sauer, die haben ihn ausgebuht. Und Avicii war danach auch total am Tiefpunkt. Das Netz hat sich wirklich das Maul zerrissen, so mit, was hat Avicii da gemacht? Und dann kam wieder Arash, der meinte, weißt du was? Ich habe eine Idee. Und dieser Typ ist für mich wirklich so ein kleines Mysterium. Der hat gesagt, wartet nur mal ab. Er hat dieses Set genommen von diesem Auftritt und hat es bei Soundcloud nochmal hochgeladen und hat dazu geschrieben sowas wie, hier könnt ihr hören, worüber sich alle aufregen.
Aha, ja.
Und schwupps, riesiger Erfolg.
Ja.
Also richtig krass.
Der Menge nochmal das Ding da zum Fraß vorgeworfen und dann einfach den Spieß umgedreht.
Ja.
Krass, aber warum haben die sich aufgeregt? Vielleicht weil es so...
Na, das war halt, also hast du ja oft bei Künstlern. Also wenn die dann irgendwie, eine neue Richtung gehen...
Ja, stimmt.
Wir Leute wollen ja immer erstmal das hören, was wir gewohnt sind.
Wahrscheinlich war es irgendwie so übelstes Geballer und dann kam halt so dieses...
Entspanntere.
Naja, vielleicht lag es daran. Naja, aber es hat ja funktioniert dann.
Auf jeden Fall. Es gab darauf viele Touren, Auftritte, noch mehr Musik. In der Dokumentation wird jetzt halt nicht nur sein Höhenflug gezeigt, sondern auch eben die Schattenseiten dieses Lebens. Auf der Überholspur, würde ich mal sagen.
Ja.
Von Alkoholsucht, Drogenproblemen, Depressionen sowie auch körperliche und psychische Belastungen waren hier alle dabei, also es war alles dabei, auch diese Videos, die du da siehst, er ist super runtergemagert, ihm geht's nicht gut und nach seinem Auftritt beim Ultra Music Festival 2016 hat ja Avicii dann auch angekündigt, dass er erstmal das Ende seiner Bühnenkarriere anstrebt und die Tour 2016 demnach auch das letzte erstmal sei. Er will aber weiterhin Musik machen, hat er gesagt. Und kurz zuvor war er auch mit zwei Freunden wochenlang durch die USA gereist, hat da so verschiedene Livestreams, die hat er später Outdoor Studio Sessions genannt, gemacht. Ja, das Projekt nannte sich The Crowning of Prince Liam, also die Krönung von Prinz Liam, und war nach seinem Pitbull-Welpen Liam benannt, auch irgendwie süß. Und genau, im März 2016 hat er dann über Facebook verkündet, dass er mit Ablauf des Jahres vorläufig eben keine weiteren Live-Auftritte machen wird. Er sich einfach auf sein Leben außerhalb der Musik mehr konzentrieren will. Und ja, gesundheitliche Aspekte verstärkten da seine Entscheidung. Aber wie gesagt, er hat sich einfach weiterhin der Musik gewidmet. Als du das damals mitbekommen hast, oder hast du es überhaupt mitbekommen?
Nee, ehrlich gesagt nicht.
Okay, ich tatsächlich nämlich auch nicht.
Ich habe mich mit ihm auch vorher nie so richtig beschäftigt. Also wie gesagt, Wake Me Up und die anderen Songs, die du noch genannt hast, die safe sind die im Kopf drin so.
Ja.
Weil an denen konnte man ja nicht vorbei kommen einfach. Aber ja, das war für mich halt wieder irgendwie so ein
DJ.
Irgendein Song halt. So.
Ja.
Irgendein guter Song, der gerade en vogue ist. Und aber so richtig, ja, was dahinter steckt, da war ich auch noch gar nicht so musikinteressiert irgendwie.
Ja.
Beziehungsweise interessiert für die Hintergründe, wie der Prozess entsteht, der Entstehung und so. Aber ja. Nee.
Kam alles noch.
Ja.
Musstest du erst reinwachsen in diese Spur.
Genau, musste erst so das jetzt in den jetzigen Radiojob rein. Ganz genau. Aber ja.
2016 war auf jeden Fall, glaube ich, ein Jahr von Umschwung geprägt bei ihm. Er hat nämlich auch bekannt gegeben, dass er eben seinen langjährigen Manager und Promoter Arash Ponuri sowie dessen Unternehmen sich davon jetzt trennt.
Mhm.
Grund hierfür waren halt die Streitigkeiten, die im Zuge von Aviciis Tourneestopp entstanden. Von seinem Team rund um Universal Music Sweden hat er sich nicht getrennt und kündigte auch ein drittes Studioalbum fürs kommende Jahr. Und was natürlich super spannend ist, weil er sagt, gut, dich als Manager kann ich nicht mehr. Da gibt es auch so Gerüchte, dass vielleicht Arash ihn so ein bisschen ja, gedrückt hat und so von hier, den musst du noch machen und den Termin und den und den und den und
ja,
Avicii konnte nicht mehr.
Jetzt Erfolg und so und jetzt alles mitnehmen, was geht und jetzt, nee, ich will aber eine Pause machen, nee, kannst du nicht, das kannst du doch jetzt nicht bringen und so.
Genau.
Ja.
Deshalb, also er war noch weiterhin da, aber es sollte alles ein bisschen ruhiger werden. 2017 hat er sich eben weiterhin der Musik gewidmet, dann standen so Hits wie Without You oder auch SOS, beides sehr gute Songs, finde ich. Und in dieser Doku tauchen auch bekannte Musiker auf. Also David Guetta ist zu sehen, Nile Rodgers, Ello Black oder auch Chris Martin von Coldplay.
Ja.
Und der erzählt dann halt auch, was sie an Avicii so besonders geschätzt haben. Und ich habe das mal so ein bisschen, ja, ich sag mal, runtergebrochen zusammengefasst, was so übereinstimmend da war. Und das ist schon wirklich sehr süß. Viele schätzen eben an ihm sein Gespür für Melodien und wie er Gefühle in Musik übersetzte. Laut den Aussagen seiner Freunde war er niemand, der das Rampenlicht suchte. Was er wirklich wollte, war künstlerisch Musik zu machen, was aber aufgrund der Vorgaben und Mitspracherechte der Labels und Produzenten nicht immer möglich war. Alleine diese Beschreibung finde ich irgendwie schon richtig, richtig schön.
Ja.
Es gibt dann auch so Clips, die haben mich total beeindruckt von Avicii, wie er mit Ello Black zusammen Wake Me Up macht oder auch sein Hit Addicted to You. Das ist so krass. Also wirklich, du musst dir vorstellen, Avicii sitzt da an seinem Laptop, Ello Black in dieser Aufnahmekabine und fängt da an, diese Sätze, diese Songzeilen zu singen. Und Avicii ist so, ich brauche dich hier noch ein bisschen wütender. Hm. Und hier pointier mal das Wort noch ein bisschen mehr. Und der wusste genau, wie er es haben will. Also hat wirklich seine Leute, seine Instrumente um sich herum gespielt. Und
wie ein Regisseur.
Ja.
Wie ein Dirigent,
ja,
das Orchester anleitet. Ja,
ja.
Künstler durch und durch.
Ja, und das ist
man, also ich stelle mir noch immer vor, dass es dann auch richtig geil ist, mit so einem zusammenzuarbeiten, weil ich gucke mir immer gerne so Videos an von so Leuten, die so Beats produzieren und so, manchmal zum Entspannen. Die machen dann einfach, nehmen irgendwelche Sounds auf und dann packen die in ihr Computersystem und bauen dann irgendwas drumherum. Das finde ich immer übelst geil.
Ja.
Und also da ist ja die Faszination, dass man jemanden dabei zusieht, der übelst Plan hat und dann einfach aus nichts irgendwas Geiles erschafft und am Ende klingt es geil. Und ich glaube, so es ist dann mal 100, wenn man irgendwie bei Avicii in so einer Studio-Session dabei war.
Ja.
Das ist, glaube ich, wahnsinnig faszinierend. Ja.
Das glaube ich auch. Und ich finde auch, was halt seine Freunde schon gesagt haben über ihn, ich glaube, der hat Musik halt nicht nur einfach als, oh, ich mache das irgendwie gerne angesehen. Mhm. Für den war das wirklich Kunst. Der wollte damit was schaffen. Der wollte damit mehr machen. So. Und ich finde, das hast du in dieser Doku auch nochmal richtig doll gespürt. Also klingt blöd. Ich saß danach auf der Couch und habe auch wirklich nochmal so nachgedacht und war so, ja, Mucke, die Avicii gemacht hat, das war gute Mucke.
Mhm.
So, und klingt jetzt gemein, was ich sage, aber ich finde DJ-Mucke, also es ist eh nicht so das Gebiet, wo ich super bewandert bin, aber ich habe schnell mal dieses Phänomen, dass ich mir denke, oh ja, kenne ich irgendwie schon, kommt mir bekannt vor. Ja. Und bei ihm hatte ich das irgendwie nie. So, also ich muss wirklich sagen, ich glaube in jedem, es klingt so, so plakativ, aber in jedem seiner Songs steckte wirklich komplett, glaube ich, sein Herz irgendwo drin. Das finde ich schon super, super beeindruckend.
Kann man safe so sagen, glaube ich.
Also ist wahrscheinlich eh bei jedem Künstler so, sind wir mal ehrlich, aber ich weiß nicht, bei ihm, ich spüre die kleine Extraportion irgendwie.
Ja, schon ein bisschen obsessive so.
Ja.
Sehr besessen fast schon, ja.
2016 hat ja Avicii sein letztes Konzert gegeben. Nur 2 Jahre später ist er verstorben mit 28 Jahren. Am 20. April 2018 wurde er auf dem Anwesen der omanischen Königsfamilie tot aufgefunden. Die Polizei hat dann kurz daraufhin auch bestätigt, dass sie im Zusammenhang mit seinem Tod kein Verbrechen vermuten. Mhm. Und im Oktober 2019 herrschen auch endlich Klarheit. Avicii hat sich das Leben genommen. Mhm. Und das wird auch in der Doku nochmal ganz klar gezeigt. Alle waren total überrascht davon.
Ja.
Weil die Sache war, er war eigentlich wieder auf einem besseren Weg. Ja, er hatte super schwere Zeiten hinter sich. Auch seine Gesundheit, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Nicht die beste, aber er war auf einem guten Weg. Hatte gesagt, ey, ich will da einfach diese Reise machen. Ich will meditieren. Er war ja sowieso nochmal mehr in diesem, hatte ich ja vorhin schon gesagt, in diesem buddhistischen angekommen.
Ja.
Alle waren so, ja, okay, dann bis nächste Woche so ungefähr.
Ja, wird schon alles. Ja.
Genau. Oh. Und auf einmal halt das.
Ja.
Und mir ist eine Sache super im Kopf geblieben. Aloe Black hat dann gesagt, ey, kurz davor, er hat mir diesen Song SOS gezeigt und da ist ja auch eine Songzeile so, can you hear me, SOS, help me put my mind to rest.
Mhm.
Und Aloe Black sagt dann so, ey, ich weiß nicht, ich habe halt gedacht, okay, der hat jetzt seine Emotionen einfach gechannelt, aber habe ich die Zeichen nicht gesehen? Und ich glaube, ja, das muss im Umkreis sehr schwer sein.
Ist ja wie bei allen großen Künstlern, die dann irgendwie sehr zeitig verstorben sind, jetzt irgendwie so ein Mac Miller an der Überdosis oder hier von Linkin Park, der ja auch dann irgendwie das Leben beendet hat, wo auch viele überrascht waren und so. Da kann man nicht so richtig reingucken am Ende des Tages und ist dann viel Spekulation, aber ja, meistens ist es dann überraschend und scheiße. Und gerade wenn es dann eben so Leute waren auch, also generell, wenn das passiert. Also der hat ja schon besondere Musik gemacht und viel besonders Props bekommen und so. Und dann ist es natürlich auch nochmal mehr irgendwie so, boah, krass.
Ja.
Ja.
Also es trifft eigentlich, glaube ich, auch gut, was viele seiner, also ein enger Freund zum Beispiel, Jesse Waits, hat auch gesagt, niemand weiß, was in seinem Kopf vorging. Wir können alle nur spekulieren, wie du es gerade meintest. Es schien ihm gut zu gehen, das haben wir alle, mit denen ich gesprochen habe, bestätigt. Es ist schwer zu akzeptieren. Ich kann das Gefühl nicht abschütteln, dass ich ihm hätte helfen können, wenn ich bei ihm gewesen wäre. Egal, was in ihm vorgegangen ist, ich hätte gesagt, verdammt nochmal, lass das, zieh deine verdammten Schuhe an und geh mit mir spazieren. Ja, ich glaube, das ist nicht ohne. Das ist definitiv nicht ohne. Ich habe auch noch ein Zitat aus einem Interview gefunden vom Rolling Stone 2017. Da sagt er, und ich finde, das beschreibt eigentlich schon sehr gut wahrscheinlich sein Mindset in diesem Punkt. Es ist sehr leicht, sich an das Feiern an Orten wie Ibiza zu gewöhnen. Man wird einsam und bekommt Angstzustände. Es wird giftig. Und vor allem, wenn man jetzt so diesen ganzen Ablauf irgendwie weiß, bringt so einen der Puzzleteile nochmal mit rein.
Ja, das ist ja etwas, worüber wir schon öfter gesprochen haben. Ne? Ja. Auch dieser Ruhm, auf den niemand einen so richtig vorbereitet, in Kombination mit, du bist immer irgendwie abends an Orten, gerade wenn du auflegst oder so, du bist immer irgendwie in einem Raum, wo übelst viel Party ist und übelst viel die Emotionen hochkochen. Und wenn es dir dann aber schlecht geht und du irgendwie diese ganzen Menschen in Ekstase siehst und dann irgendwie nochmal so mehr diesen Vergleich hast, so, ja, guck mal, die sind übelst gut drauf und ich bin's nicht. Und dann kann man sich, glaube ich, sehr krass dann reinschrauben nochmal.
Das stimmt,
ja. Dass man der Gefahr nochmal mehr ausgesetzt als, es potenziert einfach alles nochmal dieses ganze Berühmtsein und auch vielleicht auch der leichte Zugang zu irgendwelchen Drogen, Substanzen, dies, das.
Ich glaube, bei ihm ist halt noch spannend. Also klar, ich finde gerade so klingt dieser Weg von dem, was wir jetzt bisher erzählt haben, habe ich auch bewusst so gewählt. Erstmal einfach so nach, okay, krasser Aufstieg, dann natürlich viel Ruhm und das hat irgendwie, sage ich Ihnen jetzt mal, durchgemacht. Bei ihm gab es aber tatsächlich noch einen zweiten Punkt, der viel verändert hat. Tim Bergling litt nämlich sein ganzes Leben lang schon an einer schweren Angststörung. Sein Papa hat ihn scherzhaft eigentlich immer Hypochonder genannt, da er wirklich bis ins Erwachsenenalter total schnell immer war so, oh, ich habe vielleicht eine schwere Erkrankung und halt gesagt hat, ich muss zum Arzt. Ab der Pubertät hatte er zudem auch noch Akne. Das sieht man tatsächlich auch auf seinen Bildern ganz, ganz doll, wenn man mal genauer hinguckt. Mhm. Und die ist er erst im Alter von 21 Jahren mit einem Antibiotikum losgeworden und hat das in den Griff bekommen. Und eigentlich nur sehr selten, aber bei ihm ist es passiert, begünstigt dieses Antibiotikum Reizungen und Entzündungen der Bauchspeicheldrüse. Jetzt muss man dazu wissen, er hat natürlich halt auch ziemlich doll Alkohol getrunken und das in Kombination, er hat es eigentlich nur gemacht, um sich Mut anzutrinken bei den Partys, um überhaupt auch Konversationen führen zu können, was auch wieder bestätigt, dass er einfach so ein sehr zurückgezogener Typ war. Ja, bei seinen Auftritten hat er einfach super viel getrunken, um sich zu betäuben und ist damit halt dann 2012 mit einer sehr akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung, die durch eben diese Mischung aus diesem Antibiotikum und halt Alkohol gekommen ist, im Krankenhaus gelandet. Und die Ärzte haben ihm wirklich empfohlen, Brudi, verzichte auf Alkohol, lass das Fastfood weg, werd gesund. Und das hat er erstmal zu dem Zeitpunkt, was ja auch eines seiner Hochzeiten war, einfach mal hart ignoriert. Und ich glaube, das ist schon was, wir kennen es selber von uns, sollte man nicht tun. Sollte man wirklich nicht tun.
Ja, gerade Alkohol ist halt da so ein besonders leichter Ausweg, wenn man halt mit diesen Ängsten irgendwie zu kämpfen hat. Und dann gewöhnt man sich ja auch sehr schnell dran. Ich meine, man kennt es ja auch von, also beziehungsweise habe ich auch mal gehört, dass wenn Leute irgendwie eine Alkoholabhängigkeit entwickeln, dass sich die Gehirnstruktur verändert. So verändert und auch nicht mehr zurückgeht. Und du halt, das ist ja wie du hast Angst und das ist übelst die krasse Angst und das ist aber dein Job einfach.
Ja.
Und dann hast du halt dieses eine Mittel, wo hier auf Knopfdruck geht das wieder weg, ne? Ja. Und dann kannst du, also, und du machst es dann über Jahre, kommst natürlich nicht so schnell weg.
Teufelskreislauf.
Und wenn du auch keine Alternative so richtig hast und dann auch immer irgendwie unterwegs bist, du hast gar keine Zeit so richtig, dich damit zu beschäftigen, hat er sich ja dann auch irgendwie genommen, aber ja, ey, das ist übelster Teufelskreis.
Ja, das ging 2013 noch weiter. Ihm sollte nämlich die Gallenblase entfernt werden und er hat, weil er eben noch auf Tournee war, gesagt, mach ich nicht. Wo du dir jetzt auch sagst, also so von außen betrachtet, Brudi, was ist los mit dir? Ja. So, also wenn dir ein Arzt sagt, hallo, deine Gallenblase muss raus, dann chop, los.
Ist, glaube ich, dann auch einfacher zu sagen, ja, ich mache jetzt erstmal einfach weiter. A, weil ich die Leute nicht enttäuschen will. B, weil es halt mein Job ist und es macht ja irgendwie auch Fun, dann am Ende aufzulegen. Und C, kannst du ja, wenn du die ganze Zeit unterwegs bist, auch vielen Sachen einfach ausweichen, die in deinem Kopf so passieren und die man machen sollte.
Ja.
Ja, das ist schon alles irgendwie verständlich, unverständlich.
Ja, schon, ne? Das ist halt so diese Krux dabei. Mhm. 2014 war es dann so, dass er gesagt hat, ey, ich mache jetzt erstmal irgendwie einen Entzug und das hat auch erstmal alles ziemlich gut eigentlich geklappt. Sei es halt von diesen Schmerzmitteln oder auch Antibiotika bis hin zum Alkohol. März 2014 war es dann aber so, dass er nochmal ins Krankenhaus eingeliefert wurde und da ist dann passiert, Blinddarm als auch Gallenblase wurden rausgenommen und hat dann halt eben zur Genesung so ein paar Monate wieder Opioide eingenommen. Und das hat dazu geführt, obwohl er ja gerade eigentlich wieder so ein bisschen clean geworden ist, dass halt eben wieder diese Abhängigkeit da war, die er dann wohl auch vor seinen Freunden und seiner Familie ziemlich versteckt hat. Und sein Hausarzt in den USA hat ihm dann eben noch Antidepressiva gegeben. Und also so ein ganzer Mix, sag ich mal.
Ja, große Haufen da irgendwie sich angehäuft.
Genau, und hat dann auch irgendwann sogar angefangen, seinen Kindheitsfreund irgendwie zu bitten, ey, kannst du mir verschiedene Substanzen besorgen? Und ist damit halt auch zweimal im Krankenhaus dann gelandet. Und jetzt kommen wir nochmal zu diesem Manager zurück. Ich finde, das schließt dann so diesen Kreis. Der wusste tatsächlich von den Gesundheitsproblemen ziemlich intensiv, hat es jedoch abgelehnt, sie als, ich sage jetzt mal, psychische Gesundheitsprobleme zu bezeichnen.
Entweder er war ein Gierschlund und hatte halt Bock auf die Kohle und auf den Erfolg und wollte das einfach weiterwählen oder er hat es nicht gerafft, vielleicht auch eine Mischung aus beidem, auf jeden Fall Arschloch-Move.
Ja, irgendwie fand ich es auf jeden Fall weird. Also ja, sein Team soll wohl erst im November 2014 auf diese Schmerzmittelsucht aufmerksam geworden sein. Daraufhin hat dieser Manager wohl auch Shows verschoben, dass Tim sich eben in Stockholm erholen kann. Die Probleme haben sich aber verschlimmert, weil in dieser Auszeit gab es einfach niemanden, der halt auch Tim im Auge behalten hat. Was ja auch logisch ist, also jemanden dann in dem Zustand alleine zu lassen, ist halt auch... es wird im Dokumentarfilm auch immer wieder gezeigt, dass eben dieser Arash Tim immer wieder versucht hat, zu überzeugen, zu weiteren Auftritten zu gehen, hat dann wohl auch gegen den Willen von Tim 2 weitere Welttourneen abgesagt wohl. Das ist so ein bisschen so eine offene Frage, die bleibt. Was ist da jetzt wirklich passiert? Ich kann mir vorstellen, es ist eine Mischung von allem. Vielleicht hat das dann irgendwie ernst genommen, hat gesagt, hier, die Sachen machst du nicht. Und Avicii war so, nee, aber ich will eigentlich. Und genauso auch andersrum, bei Sachen, die Arash wollte, war Avicii so, nee, ich kann nicht. Vielleicht irgendwie eine Mischung.
Ja, also höchstwahrscheinlich ist es von allem irgendwie was, wir werden es nicht erfahren.
Das stimmt. Es gibt tatsächlich Tagebucheinträge von Avicii, die habe ich auch mal rausgesucht. Eine Notiz lautet hier: Es fiel mir schwer zu akzeptieren, nie wieder zu trinken, obwohl mir alle Ärzte dringend rieten, mindestens ein Jahr zu warten, bevor ich auch nur ein Bier trinke. Natürlich habe ich nicht auf die Mehrheit der Ärzte gehört, sondern auf die paar, die sagten, es sei okay, wenn ich vorsichtig sei. Ich war unwissend und naiv und tourte durch die Welt. Auf jeden Fall eine Einsicht.
Ja, aber war vielleicht auch schon zu spät.
Ja, in dem Punkt vielleicht schon. Ja,
wenn du davon nicht wegkommst, kommst du nicht weg.
Ja, 2015 hat er es dann nochmal versucht mit einer Entziehungskur auf Ibiza und hat während dieser Rehabilitation sich immer mehr mit mentaler Gesundheit auch befasst und halt eben auch entschieden, dass ihm Drogen zur Bewältigung, ich sag mal jetzt mal von Stress, Angst und so weiter, dass ihm die nichts länger weiterbringen sollen und hat angefangen, das weiß man relativ auch genau, verschiedene Werke zu lesen, also von Carl Jung oder Maharishi Mahesh Yogi, und begann teils wirklich stundenlang zu meditieren. Das ist später wohl noch richtig weitergegangen sein, also mit teilweise über Tage hinweg. Und das fand ich krass. Also ich weiß nicht, bist du jemand, meditierst du?
Ja, ich habe das eine Zeit lang sehr oft gemacht, also immer mal so morgens 10 Minuten und so. Und es ist sehr, also es hilft, es ist sehr gut. Nur meistens ist es so, wenn man, also mir ging es ganz oft so, wenn ich dann merke, oh ja, jetzt ist irgendwie, also der Grund, warum ich das gemacht habe, jetzt ist es wieder besser so, dann ist wie mit allem, ne? Wenn du krank bist, dann schnauzt du dir den Ingwer und den Knoblauch und so, die ganzen Hausmittel schnauzt du dir rein und dann geht es dir wieder besser und so, ah, brauche ich ja jetzt nicht mehr. Also das hilft schon, aber je regelmäßiger und muss man halt dranbleiben und das ist schon geil. Ich soll es mal wieder machen, vielleicht mache ich es morgen mal.
Inspiration aber, geschaffen.
Ja, also ich kann verstehen, warum man, wenn man jetzt irgendwie auf Substanzen hängen geblieben ist, warum man dann vielleicht das irgendwie versucht zu kompensieren, indem man dann so ein bisschen ins Spirituelle abdriftet. Und also Meditation, gibt auch viele wissenschaftliche Studien bereits dazu, dass es tatsächlich hilft, so dieses Achtsamkeitsgedöns, und dass sich dann auch im Gehirn Areale werden dann irgendwie angesteuert und so, das hat tatsächlich auch einen wissenschaftlichen Hintergrund. Aber hier merkt man ja auch wieder, wenn er das jetzt stundenlang gemacht hat, so, der ist so richtig exzessiv einfach in allem, was er macht. So entweder Drogenkonsum, Musik halt, ne, übelst reingehen und Fokus und dann eben auch versuchen, das zu kompensieren, dann eben mit irgendwelchen spirituellen Techniken.
Ja.
Ja, das ist irgendwie so ein...
Alles ein bisschen zu doll irgendwie.
Alles ein bisschen zu doll, ja. Ja. Ein bisschen zu viel Gas einfach.
Ja, nimm mal das Gas hier raus an der Stelle.
Ja.
Ja, einen Tag vor seinem Tod hat dann ein Bekannter aus dem Oman tatsächlich auch den Vater von Avicii kontaktiert und einfach Bedenken geäußert über den Zustand von Avicii. Ja. Er würde wohl weder essen noch sprechen und meditiert einfach nur stundenlang. Mhm. Und der letzte Tagebucheintrag von Avicii, den hat man auch gefunden, der lautet: Das Abstreifen der Seele ist die letzte Verbindung, bevor alles neu beginnt.
Mhm. Okay.
Auch ein bisschen kryptisch auf eine Art, ne?
Ja. Kryptisch, fast schon so ein bisschen wahnhaft.
Mhm.
Die Suche nach der großen Erleuchtung und so. Ja, es klingt so, als hätte er die ganze Zeit irgendwas gesucht, und Musik, das Musikmachen hat ihn so teilweise in diese Zone irgendwie gebracht, aber
irgendwie trotzdem nicht die Frage beantwortet.
Wie so ein Suchender, der immer sucht und sucht und sucht, aber nie findet, und vielleicht war das jetzt dann sein Gedanke, okay, dann muss ich jetzt so komplett extrem werden und vielleicht das Leben nehmen. Na, ist schon crazy. Aber es passt zu dieser ganzen Vorgeschichte. Ich muss mir jetzt die Doku angucken.
Ich kann es dir wirklich nur empfehlen. Also auf jeden Fall haben seine Eltern 2019 noch eine Stiftung für ihn gegründet, die Tim Berkling Foundation. Die Stiftung arbeitet international und will unter anderem über die Behandlung psychischer Erkrankungen und Suizidprävention aufklären. Seit 2019 wird in der Musikbranche auch immer mehr berichtet, dass eben der Tod von Avicii das Bewusstsein für psychische Gesundheit in dieser Branche geschärft haben soll. Und ich frage mich tatsächlich, also gut, dass es passiert ist, aber erst 2019? So, was davor gab es doch auch schon Fälle.
Ja.
Das ist irgendwie crazy.
Ja. Ist es.
Aber ja.
Ist es, aber wie in allen irgendwie ist das ja auch dann, keine Ahnung, kann man ja doch schon so eine ausbeuterische Szene, und am Ende werden dann auch irgendwie nicht nur die Leute, die irgendwie in der Branche arbeiten, sondern auch die Künstlerinnen und Künstler irgendwie dann, die sich dann auch selbst ausbeuten für immer mehr und immer weiter, und sei es jetzt Kohle oder Erfolg oder Anerkennung oder vielleicht das eigene Kreativ, den eigenen kreativen Anspruch gerecht werden, aber irgendwie ist es schon immer sehr, sehr dolle, nie zufrieden sein.
Ja,
und dann irgendwie, Es hat ja dann immer bis dahin immer gut funktioniert, ne? Und jetzt war halt so dieser eine Fall zu viel. Jetzt müssen wir mal ein bisschen was machen.
Jetzt müssen wir mal ganz kämpfen.
Jetzt müssen wir mal wirklich, naja, machen wir hier so ein bisschen hier.
Ja.
Mal so ein Tag der
Aufmerksamkeit für.
Aufmerksamkeit, für, ja. Irgendwie sowas. So eine halbgare Lösung und dann machen wir wieder weiter wie bisher. Weiter, immer weiter.
Immer weiter. Ja. Was ist jetzt so dein Feeling, nachdem du das alles gehört hast? Also ich kann dir ja diese Dokumentation nur runterbrechen. Du musst sie dir ja unbedingt mal selber anschauen.
Ja, ja, krasser Künstler auf jeden Fall. Vorbild in der Hinsicht, dass er wirklich was gefunden hat, in dem er sich wahrscheinlich sehr wohl gefühlt hat und sich einfach zu 100% ausdrücken konnte, was ja auch darin gipfelte, dass er seine Sachen auch einfach gut gemacht hat, dass selbst große Künstler gesagt haben, ey, boah, was der da zusammenzaubert. Das schon echt nice und wir wollen alle mit ihm zusammenarbeiten. Geil und ja, schade, dass
das Ende war.
Dass es dann so geendet ist, ja. Ich bin jetzt ein bisschen nachdenklich einfach.
Verstehe ich. Mir ging es ehrlich gesagt genauso nach dieser Dokumentation.
Ja.
Ich bin auch ehrlich, ich hatte auch vorher, klar, man kennt die Hard Facts, aber ich habe wirklich, erzähle ich dir jetzt unter uns, ich habe geheult wie ein Schlosshund. Ich habe wirklich geheult wie ein Schlosshund. Du kennst mich, ich bin eh relativ nah am Wasser gebaut, aber ich habe wirklich geheult wie ein Schlosshund. Ich saß auf der Couch, ich habe die Welt nicht verstanden, weil klar, in dieser Dokumentation, weiß man jetzt natürlich nicht, wurde er auch als wirklich sehr netter und toller Mensch dargestellt, ich sage es mal so blöd, es klingt, der das einfach nicht verdient hat. Ich saß wirklich da und dachte mir, wie ungerecht ist diese Welt. Dieser Typ wollte einfach Musik machen und das ist das Outcome. Ich habe wirklich, ich verstehe auch bis jetzt, wenn ich darüber nachdenke, wieder die Welt nicht. So.
Ja.
Das ist irgendwie krass für mich.
Deswegen vielleicht abschließend sagen, wenn jetzt da draußen jemand uns das hört und sagt, ja, mir geht's auch manchmal schlecht oder ja, sind Suizidgedanken oder so, ey, Hilfe holen an der Stelle.
Ja, ganz, sprecht ganz mit Familie, wichtig. Sprecht mit Freunden. Es gibt super viele Anlaufstellen.
Selbst wenn ihr niemanden habt oder so, es gibt auch Nummern, kann man einfach anrufen und das einfach mal loswerden und dann wird einem da geholfen. Das ist super wichtig.
Es gibt Lösungen.
Und was halt so ein Fall wie Avicii zeigt, ist halt auch, dass, also so geht es ja vielen, die jetzt nicht unbedingt irgendwelche Superstars sind oder kreativ sind oder so, sondern ganz normale Menschen, denen es dann die ähnliche Gedanken haben und ähnlich irgendwie, keine Ahnung, auf der Suche nach irgendwas sind, aber die Erlösung nicht finden oder irgendwie. Das zeigt, wie gemacht, dass man da nicht alleine ist.
Auf jeden Fall.
Wie krass man da jetzt drinsteckt oder nicht, aber es ist immer irgendwie so, ja.
Also was wir auch nochmal definitiv aus dieser Folge mitnehmen, wenn es euch nicht gut geht, wenn es dir nicht gut geht, sucht die Hilfe. Das ist keine Schande. Ganz im Gegenteil.
Es zeugt von großer Stärke, das zu sehen und zu akzeptieren und dann da auch nach Hilfe zu fragen, was ja auch immer sehr schwer ist. Aber wenn man es macht, ist man die mutigere Person, als das an sich hineinzufressen und versuchen, das mit sich selber auszumachen.
Das hast du sehr schön gesagt.
Ja.
Ey, dann würde ich sagen, deine Aufgabe jetzt definitiv die Avicii-Doku gucken.
Die Avicii-Doku gucken, nochmal ein paar Songs von ihm hören.
Ja, kann ich dir wirklich nur nochmal empfehlen.
Außer Wake Me Up, den habe ich wirklich.
Den hast du sehr im Ohr, das glaube ich ja. Aber wir haben heute auf jeden Fall mal über Avicii gesprochen, über sein Leben. Ja. Warum war das jetzt eigentlich nochmal so Schlagzeile in den letzten Wochen? Und damit sind wir für heute erstmal wieder durch.
Damit war's das. Hören wir uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen.
Ja, so machen wir es erstmal.
Dann breiten wir die Flügelchen aus und fliegen jetzt in den Gossip-Gezwitscher Sonnenuntergang.
Oh ja, schön. Das gefällt mir gut, das Bild.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss, 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 tschüss.
Oh mein Gott. Gossip-Gezwitscher mit Anne und Nando.
Ein Energy Sachsen Original.